Habe ich erwähnt, dass es mir schwerfällt, mich kurz zu fassen? Jetzt die Predigt. 55 Minuten. Staubtrocken. Versprochen. Dieser Brief von Paulus an die Gemeinde an Korinth, um die es heute gehen soll. Man spürt es deutlich, der Apostel hatte Mühe, dort Gehör zu finden. Das fiel ihm nicht so leicht. Er ist da nicht mit wehenden Fahnen irgendwie aufgenommen worden. Denn einige meinten, wer bist du schon? Was denkst du dir eigentlich, dass du hier irgendetwas zu sagen hättest? Dass du uns hier sagst, wie der Hase so langläuft. Hast du überhaupt eine Auszeichnung? Irgendetwas Formelles? Irgendetwas, das dich ausweist? Ja? Ausbildungszertifikat oder so etwas? Und Paulus, der keinen Bock auf piefige Grabenkämpfe in der Gemeinde hatte, der antwortete ganz schlicht, doch, das habe ich. Ich habe ein Empfehlungsschreiben, ihr höchstpersönlich seid meine Empfehlung. Denn ihr seid ein Brief Christi, von höchster Autorität verfasst, nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist. Und jetzt kommt es darauf an, diesen Brief richtig zu lesen. Das ist der Hintergrund, wenn Paulus den Geschwistern an Korinth schreibt und sie in dem zweiten Brief an sie selbst mit einem Brief vergleicht. Und wie das klingt, das hören wir jetzt. 2. Korinther 3, ich lese den zweiten Vers auch noch, dann versteht man es besser. Ihr seid unsere Empfehlung. Ihr seid in unsere Herzen geschrieben und alle Menschen können es lesen und verstehen. Ja, es ist offensichtlich. Ihr seid ein Brief, der von Christus kommt. Zustande gekommen ist er durch unseren Dienst. Er wurde nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Er steht nicht auf Steintafeln geschrieben, sondern auf Tafeln aus Fleisch und Blut im menschlichen Herzen. Du bist ein Brief Christi. Du bist kein unbeschriebenes Blatt. Nein, das sind wir wahrlich nicht. Wir alle nicht. Du bist wie ein Brief. Zunächst einmal bist du wie ein Brief deiner eigenen Geschichte. Und was ist dort zu lesen? Was entdeckst du dort in den Kapiteln deiner Kindheit? Welche Handschrift tragen die Tage deiner Jugend? Du bist kein unbeschriebenes Blatt. Da haben Ereignisse und vor allem haben Menschen dort ihre Handschrift hinterlassen. Manche Sätze, die andere in dich hineingeschrieben haben, die haben dich richtig stark gemacht. Wie schön du bist. Ich freue mich, dass du da bist. Oder, Mann, das kannst du richtig gut. Danke. Solche Sätze sind ein Segen. Die machen dich stark fürs Leben. Das wirst du so schnell nicht wieder los. Solche Sätze sind ein Segen. Diese Sätze tragen ein Leben lang. Auch andere Sätze haben sich tief eingeprägt, geradezu eingegraben und sind dort vielleicht wie eine Last. Auch die wirst du so schnell nicht wieder los. Ja, du bist ein Brief deiner Geschichte, nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit Erfahrungen. Mit Erfahrungen, die du gesammelt hast, die dich geprägt haben. Wer bist du? Würde ich jetzt gerne jeden Einzelnen von euch fragen und mir Zeit nehmen, zuzuhören. Denn ich meine nicht den Namen, der in deinem Ausweis steht, sondern ich meine, was für ein Mensch bist du? Ich frage nach deinem Charakter. Ich frage nach dem Namen, den dein Herz trägt. Wie heißt dein Herz? Bist du die Warmherzige? Oder ist dein Name Löwenherz, der Mutige? Oder ist dein Name die Empfindliche? Oder der Jähzornige, der Verletzte, die Vorlaute, der Tröster, die Hoffnungsvolle, der Verantwortungsbewusste oder vielleicht der für alles Verantwortliche? Das liegt ja manchmal so schrecklich dicht beieinander. Die Barmherzige, ist der Name deines Herzens der Helfer in der Not? Die Zicke? Das Trampeltier? Die Anmutige? Der Höfliche? Wer bist du? Der Treue? Die Zugewandte? Der Vergeber? Die Gnädige? Welchen Namen hat dein Herz? Dein Charakter ist sicherlich nicht vom Himmel gefallen. Plumps, auf einmal war er da. Du wurdest geprägt von diesen prägenden Erlebnissen eben. Solche, die buchstäblich Eindruck hinterlassen haben. Wir sind wie Briefe unserer Geschichte. Beschrieben nicht mit Tinte, sondern mit Erfahrungen, die wir gemacht haben. Da haben Menschen ihre Handschrift hinterlassen, größere und kleinere Abschnitte geschrieben. Sie haben dabei wunderschöne und schwere Kapitel verfasst. Nein, unbeschriebene Blätter sind wir alle nicht. Wahrlich nicht. Einen kleinen Exkurs. Und es darf sonntags morgens auch mal sein, ist ja auch eine Bildungsveranstaltung hier so ein bisschen. Ein Exkurs zum antiken Brief. Ich möchte mit euch etwas von den Briefen früher erzählen. Also ganz jungen Menschen ist es ja schon eine Herausforderung, sich vorzustellen, dass man Briefe einmal nicht getippt oder diktiert oder so etwas hat, sondern mit Tinte geschrieben hat oder mit. Aber ich möchte in der Geschichte noch etwas zurückgehen. Denn ganz früher schrieb man Briefe nicht auf Papier, sondern, weiß es wer? Papyrus? Ja, noch weiter zurück. Pergament, Leder, Stein war hier schon da. Die ersten Briefe, die wir kennen, sind etwa 4000 Jahre alt und damals schrieb man auf Tonklumpen. Man matschte so kleine Tonklumpen zusammen und in den feuchten Ton hinein hat man so kleine Dellen eingedrückt. Und die Schrift, die man damals benutzte, weil das so kleine Keile waren, nennt man heute noch Keilschrift. Eindrücken oder einritzen heißt im Griechischen übrigens charizein. Unser Wort Charakter, kommt daher, dass etwas eingedrückt, eingeprägt oder eingeritzt ist. Daher vielleicht auch die Vorstellung, dass wir wie ein Brief sind, geprägt wie so ein Tonbrief. Und jetzt kommt es darauf an, wir sind nämlich nicht nur geprägt von unserer Geschichte, sondern vor allem sind wir, sagt der Apostel, ein Brief von Gott, Gottes Handschrift in dir zu lesen. Das ist der Gag dieses Bildes. Das ist die Sache, wo sie sagen, hey, Moment, da werde ich aufmerksam. Seine Vorstellungen vom Leben eingeprägt in deinem Inneren. Du spürst das manchmal, da geht dir ein Licht auf. Da kannst du diese Handschrift erkennen, da leuchtet es dir ein. Dieses Gefühl, dass du sagst, jetzt fühle ich mich gerade richtig. Hier und jetzt, an diesem Ort, mit diesen Menschen, zu dieser Zeit, gerade richtig. Es gibt keine Fragen mehr in diesem Moment. Plötzlich ergibt alles Sinn. Solche Momente haben wir übrigens nicht nur in Momenten des größten Glücks. Das kann manchmal auch an einem Krankenbett sein oder so etwas. Dass man sagt, so, hier habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwo anders etwas verpasse. Es ist sinnvoll. Das sind Glücksmomente. Die sind oft sehr kurz, aber wunderschön. Glück, wenn nennen wir das, wenn wir diese Handschrift in unserem Leben erkennen. Du bist hier richtig und du bist gut. Du bist mir gerade recht. Mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir dich herbei, niemand anderen. Du bist also auch ein Brief Gottes, nicht nur geschrieben von Menschenhand, sondern auch ein Brief ans Leben aus Gottes eigener Feder. Diesen Gedanken greift Paulus auf und dann vergleicht er Menschen mit Briefen. Und wir dürfen dabei Folgendes hören. Was auch immer Menschen in dich hineinschreiben oder meinen, aus dir herauslesen zu können, weil du in irgendeine Schublade geraten bist, da ist immer auch Gottes Handschrift hinterlegt. Es ist immer auch Gottes Handschrift in dir zu lesen. Und jetzt hört mal zu, was dort wohl zu lesen ist. Ich habe dich gemacht und immer schon geliebt, schon im Leib deiner Mutter. Du bist ein Kunstwerk meiner Liebe und widersprich mir jetzt nicht, sondern lass mich aussprechen, ein gelungenes Kunstwerk meiner Liebe bist du. Gott Anfang, hier bin ich, ein Kunstwerk der Liebe, dem Leben geschenkt, nicht auszumalen, wenn es dich und mich nicht gäbe, unbeschreiblich, wenn du fehlen würdest. Stellt euch diesen Frieden einmal vor, der sich breit macht, wenn Menschen so gelesen werden. Ganz gleich, was man in dich hineinliest oder was Menschen aus dir herauslesen wollen, du bist vor allem ein Brief Christi, ein richtiger Liebesbrief ans Leben, gar nicht auszumalen, wenn es dich nicht gäbe, unbeschreiblich, wenn du fehlen würdest. Und von dieser Lesebrille hat schon der Prophet Jeremia berichtet, es sind Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, die ich über dich habe. Oder Jeremia an einer anderen Stelle. Und diese Gedanken will Gott ins Herz der Menschen schreiben. Gottes Handschrift in deinem Herzen. Worte des Friedens nicht nur an dich, sondern in dir. Ein Teil von dir. Ein Teil von dir und deinem Leben. Jedem Atemzug, den du machst, werden diese Worte miterweckt. Merkt ihr etwas an diesen Zeilen? Es geht in diesen Versen, in diesen kleinen Versen, die wir wahrscheinlich von der Sonntagsschule erkennen, es geht gar nicht darum, ein möglichst makelloses Zeugnis für Gott zu sein. So, was für ein Brief bist du eigentlich? Was sollen die Leute denken, wenn? So ein Gedanke würde an dieser Stelle auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben im Korintherbrief. Denn die Korinther waren nämlich genau genommen gar nicht so ein großes Empfehlungsschreiben für die Arbeit, die Paulus da gemacht hat. Sondern sie waren eher ein Warnschild. Ja, ethisch lief bei denen einiges, ich sag mal, abenteuerlich. Wer die Korinther so flüchtig überflogen hat, der bekam nicht gerade den Eindruck, dass Gottes Geist da alleine federführend war bei diesem Haufen. Also, für den Lebenswandel fand Paulus im selben Brief an anderer Stelle nämlich nicht so freundliche Worte. Die waren gar nicht so vorbildlich. Wenn also dieses Bild mit dem Brief auf moralisches Verhalten abziehen sollte, dann ist das nicht gerade schlüssig an dieser Stelle. Und doch behauptet Paulus frech und fromm, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Gottes Handschrift in deinem Leben. Wie liest sich denn jetzt wohl so ein Leben, das Gottes Handschrift trägt? Ich glaube, dort ist Gnade zu lesen. Gnade. Gnade ist doch, wenn jemand mehr bekommt, als er leistet. Gnade ist, wenn du geliebt wirst, einfach weil es dich gibt. Weil du atmest, weil dein Herz schlägt, weil man dich anschaut. Und nicht nur dann, wenn du etwas geleistet hast und auch nicht nur in dem Maß, wie du Liebe verdienst. Gnade ist, wenn du endlich Frieden mit deiner halbgelungenen Existenz schließen darfst. Du endlich sagen dürfst, ach, ich bin eine halbgelungene Mutter, wie gut, ein halbgelungener Partner, ein halbgelungener Pastor, wie gut, ein halbgelungener Sohn, Gottes Handschrift, wow. In all dem Halbgelungenen. Vielleicht eine Aufforderung, das zu feiern, diese ganzen halbgelungenen Existenzen. Das ist Gnade. Und dort ist Vergebung zu lesen. Und Vergebung ist doch, wenn du nicht festgelegt wirst auf die Dinge, die nicht so gelaufen sind. Anders als du sie dir ausgemalt hast, du dir selbst und andere für dich. Diese Momente, wo du nur noch stammeln kannst, das habe ich nicht gewollt. Das habe ich so nicht gewollt, das habe ich nicht kommen sehen. Das war eigentlich ganz anders geplant. Und dann ist dort zu lesen, das weiß ich doch. Und deshalb schauen wir jetzt auch besser nicht mehr nach hinten, sondern nach vorne. Dort ist Hoffnung zu lesen. Hoffnung ist doch diese Kraft, die uns aus der Zukunft entgegenkommt. Wenn ich an morgen denke, dann kommt mir ja auch manchmal so Angst in meinen Kopf geschwappt. Und dazwischen gibt es aber auch diese Gewissheit, du bist nicht allein. Dort ist Hoffnung zu lesen. Dort ist Dankbarkeit zu lesen. Dankbarkeit ist doch diese Art, das Leben abzuwägen. Wenn du zum Beispiel Mehl messen willst für ein Brot, dann nimmst du eine Waage zur Hand. Oder wenn du ein Brett ausmessen willst, weil du einen Schrank bauen willst. Ich bin Tischler, ich weiß das, dann nehme ich einen Zollstock. Wenn du aber den Wert des Lebens ermessen möchtest, dann beginne zu danken. Dann erkennst du, was du wert bist. Dann erkennst du, was dir mit jedem Tag geschenkt ist. Danke für diesen Augenblick. Und vielleicht schließt sich jetzt der Kreis zu dem, was ich eben gesagt habe, dass wir es wahrscheinlich noch viel mehr lernen müssen, diese dankbare Brille aufzusetzen, diese halb gelungenen Dinge wertzuschätzen. Ich mag ja Menschen mit hohen Idealen, das finde ich großartig, aber manches Ideal und manches christliche Ideal ist schon lange kein Freund des Lebens mehr, sondern ist eher ein Tyrann geworden. Ein Ideal, das mich verklagt, das mir vor Augen hält, wo ich sein könnte, wenn ich doch mehr, wenn ich doch früher, wenn ich doch intensiver. Und was ich für ein schmieriger Löffel doch in Wahrheit bin, das ist kein Ideal, das mein Freund ist. Das ist ein Tyrann. Und das ist nicht die Handschrift Gottes. Also Ideale sind schön, wenn sie uns locken, wenn sie uns ermutigen, wenn sie uns Hoffnung geben, wenn sie uns zum Guten hinlocken, wenn sie unser Handeln beeinflussen. Wir dürfen auch gerne bessere Menschen werden, das wünsche ich mir, wie wir alle hier. Aber wenn es unsere Tyrannen werden, dann ist was schief. Ich möchte mal einen Versuch mit euch machen, ja? Damit das nicht so blutleer bleibt, was ich euch hier gerade erzähle. Ich möchte euch einen Text zeigen, den wir jetzt gleich hier sehen und möchte euch bitten, jeder von euch darf mal so einen Satz vorlesen, wenn er das hinkriegt oder sie das hinkriegt. Ja. Nun kann man diesen Text ja so lesen, dass man möglichst alle Fehler findet. Ist möglich. Kann man machen. Macht ziemlich schnell keinen Spaß mehr. Ja. Ich habe einen Fehler gefunden. Das ist nichts Besonderes an diesem Text. Ja. Aber das Spannende ist doch, dass wir diesen Text lesen können. Flüssig. Nahezu alle Buchstaben. Könnt ihr machen, gerne. Lasst stehen. Nahezu alle Buchstaben sind durcheinander geraten und manche sind sogar gegen Zahlen ausgetauscht. Und doch können wir das lesen. Relativ flüssig sogar. Er ergibt Sinn. Er ist sinnvoll. Er ergibt sogar einen wunderschönen Sinn. Psalm 121. Das sind Worte, die trösten, Worte, die mutig machen. Orthografisch gesehen, nur mittelmäßig, aber wunderschön. Voll von Fehlern. Aber wunderschön. Es gibt Studien zu diesem Phänomen. Unser Hirn kann nämlich Wörtern den richtigen Sinn abringen, wenn nur der erste und der letzte Buchstabe stimmen. Und jetzt ist gut, dass wir das nochmal sehen. Und wenn es einen Zusammenhang ergibt. Und wenn wir eine grobe Ahnung haben, was da stehen soll. Wir mögen das Schriftbild dann grauselig finden, aber lesen kann man trotzdem alles. In der Offenbarung ist über Christus gesagt, dass er das A und O ist. Anfang und Ende der Welt, also auch Anfang und Ende meines und Anfang und Ende deines Lebens. Wenn das stimmt, was wir in der Offenbarung lesen, dann wird dein Leben durch Christus lesbar. Die Fehler, okay, schön sind sie nicht. Aber sie sind nicht ausschlaggebend für dein Selbstverständnis. Sie sind nicht ausschlaggebend dafür, dass dein Leben lesbar wird. Sie sind nicht ausschlaggebend dafür, dass ich den Namen deines Herzens richtig entziffern kann. Sie sind nicht ausschlaggebend dafür, dass ich eine Gänsehaut bekomme, wenn ich daran denke, wie viele Liebe und wie viel Gutes in dir und in deinem Leben zu lesen sind, wenn man sich mal die Mühe macht, nicht immer nur nach den Fehlern zu gucken, sondern zu schauen, was da eigentlich drin steht und was da eigentlich bald raus werden sollte. Du trägst eben nicht nur den Namen deiner Resultate, sondern du trägst auch den Namen Gottes von dir. Vieles von dem, was schiefgelaufen ist, hatte doch einen so hoffnungsvollen Start. Diesmal wird es gut. Diesmal gelingt es. Wie oft haben wir das nicht schon zu uns selber gesagt? Und dann die Enttäuschung, die große, böse Schwester der Hoffnung. Wie bitter, wenn am Ende nur zählt, was die Enttäuschung über unser Leben zu berichten hat, oder? Stellt euch mal vor, wenn die Enttäuschung am Ende unseres Lebens die einzige ist, die das Wort erheben darf. Das wäre gnadenlos, herzlos, lieblos. Das wäre die Hölle. Wenn niemand der Enttäuschung ins Wort fällt. Das ist doch die Sehnsucht unserer Tage, dass dich einmal jemand anders liest, dass dich einmal jemand richtig liest, jemand sich die Zeit nimmt und fragt, wo sollte das denn hingehen? Oder besser, wo soll diese Reise denn nun, jetzt, von diesem Standpunkt, von heute, jetzt hingehen? Und wenn eben nicht gefragt wird, boah, wo bist du denn da schon wieder hingeraten? Boah, hast du einmal an... Boah. Hab ich nicht vorher? Kurz gesagt, wenn dich einmal einer mit der Brille Gottes liest. Und wenn das mit deiner Sonnenbrille schon klappt. Wenn das mit deiner Sonnenbrille schon klappt, dass das... Packen dann leichter wird. Stellt euch mal vor, was wir entdecken, wenn wir uns von Gott die Brille aufsetzen lassen. Wir könnten Überbringer und Empfänger der guten Nachricht Gottes sein, wenn es uns gelänge, andere oder uns auch selbst mit dieser Brille zu lesen. Das wäre doch mal eine grandiose Lesebrille, die uns die Sicht auf die Zeilen Gottes, die er zwischen unsere Lebenszeilen schreibt, scharf stellt. Liebe Pinneberger, wenn euch das gelingt, dann ist das ein Segen. Es ist ein Segen, wenn man sich so lesen kann. Es ist ein Segen, wenn man sein eigenes Leben so lesen kann. Es ist ein Segen, wenn es uns gelingt, den Menschen neben uns, denen, die uns ganz nah sind und denen, die uns manchmal auch ihr Leben so zu lesen. Es ist ein Segen, wenn diese Gemeinde, wenn das Räume sind, wo man weiß, hier ist die Chance sehr groß, genau so gelesen zu werden. Liebe Gemeinde in Pinneberg, ihr seid ein Empfehlungsschreiben. Ein Empfehlungsschreiben Gottes. Ein Brief Christi. Habt ihr Lust auf ein paar Leseübungen? Dann lernt segnen. Dann lernt das, Gutes übereinander zu berichten, Gutes übereinander auszusprechen. Denn wer segnet, der buchstabiert Gottes Wirklichkeit nach. Denn ihr seid ein Brief Christi, nicht geschrieben mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und dazu sage ich gerne. Amen.
Direkt kurz hier bleiben, denn die Zeit, die rast in einem Affenzahn, und deswegen haben wir spontan entschieden, das Lied, was wir jetzt eigentlich geplant haben, zu streichen, und ich würde dich bitten, direkt mit einem Gebet die Predigt zu schließen.
Herr Jesus Christus, der Gedanke, so gelesen zu werden, tut uns gut. Und wir tun uns auch schwer, bei uns selbst und bei anderen. Und deswegen bitten wir dich um deinen Heiligen Geist. Wir bitten dich darum, dass du uns selbst die Brille zurechtrückst. Wir bitten dich darum, dass du uns beim Übersetzen hilfst. Denn diese Welt ist nicht so gnädig. Und wir rutschen da oft in so ungute Muster, vor allem, wenn es um die Bewertung von uns und von anderen geht. Bewahre uns bitte davor. Schenk uns deinen Heiligen Geist, der uns hilft, unser Leben in deinem Licht zu deuten, zu lesen und jeden Tag neu in Angriff zu nehmen. Danke, dass du uns siehst. Danke, dass du uns genau das versprochen hast. Danke für deine Handschrift in unserem Leben. Amen.